Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savané und René wird uns heute aus Bella Italia berichten. Auch darüber, wie man es dann schafft, quasi Ende Jänner, Anfang Februar ein italienisches Lebensgefühl zu bekommen, indem man viel Rotwein trinkt. Ich spoiler jetzt mal direkt. Das ist ja so mein Lieblingsthema, aber es gab auch was anderes, habe ich schon gelernt. Denn René, du warst im Piemont. Also sagt man im Piemont?
So, wir waren nicht auf Piemont, wir waren im Piemont. Und das war eine atemberaubende Reise. Erstens einmal herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark wieder mal.
Ciao bello!
Es ist wirklich fantastisch, auch wieder da zu sein. Die ganze letzte Woche von Montag bis Freitag bin ich mit meinem Profi-Sommelier-Verein. Wir waren 13 Sommeliers, die ins Piemont gefahren sind. Und es war eine atemberaubende Reise mit unglaublichen Eindrücken. Super Wetter, super Essen, super Weine und was auch unglaublich wichtig war, tolle Gespräche. Es war wirklich wunderschöne 5 Tage.
Ja, also ich muss natürlich zugeben, mir geht es so wie vielen anderen Zuhörern auch. Der Neid ist dann schon relativ groß, denn es ist ja so, dass man dann durch den Rotwein, durch das italienische Essen, gerade im Piemont, das ist alles, ich sage mal, jetzt nicht unbedingt Lean Cuisine, da darf schon ein bisschen Genuss dabei sein. Da achtet man dann vielleicht auch mal in den Tagen nicht auf die Figur. Das ist schon Lebensfreude, oder? Das ist quasi wie im Sommer, nur im Winter. Weißt du, was ich meine? Also es wird einem warm ums Herz und im Bauch.
Es ist fantastisch, es ist wirklich so, aber am vierten Tag wollten wir schon nichts mehr essen. Wir haben wirklich die besten Pasta gegessen. Was witzig ist, was ich nicht gewusst habe, dieser Russenaufstrich ist da unten die Nummer 1. Wir haben jeden Tag diesen Russenaufstrich gekriegt.
Was ist das?
Das ist ja Karotte, Erbse, Erdäpfel und Mayonnaise.
Der Spanier sagt Ensalada Russa, also Ensalada Russa wahrscheinlich.
Dann. So sagen die ja, genau. Ja. Und das haben wir jeden Tag gekriegt, das war fantastisch.
Das ist die leichte Speise dann quasi.
Wahnsinn. Das war immer der erste Gruß aus der Küche. Dann hat es viel Pasta natürlich gegeben, aber die machen die Pasta wirklich selber. Und es war wirklich fantastisch. Also wir haben fantastisch gegessen, fantastisch getrunken.
Worauf wir natürlich vor allem eingehen werden heute in unserer Folge.
Ja, aber es ist halt eine sättigende Küche halt auch.
Ja.
Also es passt aber, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es passt zu den Weinen.
Ja. Und zum Lebensgefühl, kann man vielleicht
auch sagen.
Ja. Es ist für mich so, dass ich irgendwann lernen durfte, allerdings ohne dort zu sein, dass Piemont wirklich wie ein Paradies, ein Garten Eden für Genießer ist, weil da eigentlich alles herkommt. Ich sage jetzt mal alles, es ist natürlich nicht alles, was so wirklich mit der Speerspitze von Genuss zu tun hat. Unter anderem Trüffel, aber auch eben Nuss und Schokolade und eben Wein und dann Wurstwaren und was weiß ich, natürlich auch Pasta. Das heißt, Lebensfreude, Lebensgenuss, ist das etwas, was ihr direkt nach der Ankunft, Montag seid ihr nachmittags, spätnachmittags angekommen, taucht man da direkt ein? Erlebt man das direkt?
Ja, man muss halt sagen, wir haben einen tollen Bus gehabt und der Busfahrer heißt auch René, also der Name ist Programm, das war ein toller Mensch. Nach 8 Stunden Busfahren waren wir mal ein bisschen hin. Dann haben wir aber gleich das erste Weingut besucht, das Weingut Praida mit dem Topwein Brico d'Uccellone. Und das war schon ein Ankommen und ein Runterkommen auch. Weil diese Weine, das sind alles, also man muss halt immer anzeigen, wir in der Steiermark, wir sprechen immer davon, dass unsere besten Weine die sind mit dem niedrigsten Alkohol und mit der höchsten Säure und mit der höchsten Eleganz. Im Piemont musst du ein bisschen umdenken. Im Piemont ist, wir haben wenig Wein getrunken, unter 14%. Man muss aber dann dazu sagen, uns ist aber auch nie schlecht gegangen. Also natürlich hast
am
du
nächsten einen Fetzer, nicht.
Am nächsten Tag. Du hast am gleichen Tag einen Fetzer rausgehabt, weil der Unterschied an der Mosel, wir waren ja vor 2 Jahren an der Mosel, da haben wir gefühlt nie einen Rausch zum Krieg. Und dort unten war es wirklich so, wenn es da nicht konsequent und ich muss alle meine Mitfahrer loben, alle waren konsequent und zum Schluss, natürlich zum Essen gehe ich auf Nacht, dann haben wir schon was getrunken, Aber das war eine tolle Verkostungsserie, was wir da überall gekriegt haben. Aber du musst schon wirklich aufpassen, weil sonst ist der Tag schnell vorbei.
Mhm. Das heißt, am ersten Tag 17 Uhr, erstes Weingut und an den anderen Tagen ging es früher los. Das heißt, du kannst ja, jetzt aber vielleicht...
9 Uhr.
Um 9, ja. Halleluja.
Also es war wirklich jeden Tag Tagwache. Ein paar haben halt ein bisschen anders ausgeschaut, aber es war wirklich eine tolle Geschichte. Braida, ganz kurz, viele kennen das Weingut Braida, eben durch Brigitte Uccellone. Man muss halt auch sagen, das ist ein Weingut, die setzen halt auf Reife und die setzen halt auf mehr Frucht und ein bisschen mehr halt auf Opulenz. Also das sind jetzt die Weine gewesen, die haben uns schon berührt, aber wir sind dann draufgekommen im Zuge der Reise, dass das Piemont auch anders schmecken kann.
Ah, also das war aber eher traditionell, was man jetzt auch richtig vielleicht erwarten würde. Und wenn du sagst, sie setzen mehr auf Reife, dann ist das die Reife der Trauben, bevor sie geerntet werden? Oder ist das genau. Reifen unten dann, oder ich sage unten, aber ich gehe mal davon aus, dass bei Ihnen auch unten ist, dann im Weinkeller.
Du hast absolut recht. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist, die machen alle Weine, die in der Jugend fast ein bisschen schwieriger zum Trinken sind, weil sie eben ein bisschen mehr Gerbstoff, ein bisschen mehr Kraft haben und auch immer ein bisschen mehr Säure. Aber die sind jetzt nicht so wie in der Steiermark, dass sie das, natürlich, die Weine reifen schon einmal 2 bis 5 Jahre, aber die sind dann nicht in dem Rhythmus drin, was wir in der Steiermark schon haben, dass wir dann trotzdem noch später am Markt kommen. Die sagen, wenn der Wein für sie fertig ist, das heißt noch 2, kommt darauf immer an, wie lange das reifen, 2, 3 Jahre, dann kommt es aber auch schon am Markt und dann ist das auch schon verkauft. Aktuelle Jahrgänge sind sogar 23, 24.
Oh wow, das heißt, du als Experte oder ihr als Experten, ihr würdet die dann nochmal weglegen?
Ja, ich schon. Und also alle Kollegen haben das Gleiche gesagt, die Weine sind dann erst richtig gut, wenn man sie mal 5 bis 10 Jahre weglegt. Mhm. Aber wir haben gemerkt bei Braida, weil ich die Reife angesprochen habe, die sind halt ein bisschen in dem Zwiespalt, die brauchen ein reifes Traubentannin. Also die brauchen reife Trauben, damit die Tannine weicher sind, damit einfach der Wein harmonisch ist. Wenn du das, und wir haben immer die gleiche Frage gestellt, was ist, wenn du das früher lesen würdest, dann haben die gesagt, das macht einmal gar keinen Sinn, weil wenn du das früher liest, dann hast du einfach Bitterkeit drin und dann hast du einfach nicht diesen Stil, was eben das Piemont ausmacht. Und das Problem ist einfach, die haben auch ein Wärmeproblem. 22, was jetzt eigentlich aktuelles Jahr ist, da hast du gemerkt, das ist halt richtig warm. Die haben Hitzeperioden gehabt, die haben 40 Grad zwischendurch gehabt, die haben auch, wenn du nicht aufpasst hast, Sonnenbrände gehabt auf die Trauben. Und das ist schon ein Traubenmaterial dann schon gewesen, was sehr warm und sehr reichhaltig war, auch an Zucker. Und wie gesagt, Zucker ist gleich Alkohol. Bei Braida haben wir einen Wein gekriegt, der war 15,5 im Alkohol. Ich glaube sogar einer war 16.
Trotzdem, für mich wäre das ja alles genau
für dich gut. Fantastisch.
Deswegen, ich merke gerade, wie ich schon meine nächste Reise plane quasi.
Aber man muss ja auch sagen, wir haben das auch alles getrunken. Aber das kannst du auch trinken. Nur bei Braida sind wir draufgekommen, ich würde da halt keine Flaschen zusammenbringen, weil es mir einfach zu opulent ist. Aber ich sage, wenn du sie hinsetzt am Abend und du trinkst ein Glas Wein und du willst ein super Glas Wein haben, dann macht das schon richtig Spaß.
Mhm. Kurz vielleicht, bevor wir dann Braida verlassen, wo genau ihr dann dort wart. Also vielleicht erstmal klar für alle, wir sind ja trotzdem noch im Norden Italiens und deswegen kann man ja vielleicht denken, das ist gar nicht so heiß, oder? Aber es ist dann doch so, dass durch die Südausrichtung, oder? Wie ist das quasi von den Hängen? Es geht ja hoch hinaus auch. Das ist ja kein Flachland. Und deswegen ist ja auch nicht so hügelig wie die Toskana, sondern da geht es schon hoch. Also ist es durch die Ausrichtung dann, das Klima dort so?
Ja, es ist einfach durch das ganze Thema Klimawärmung, was ja wirklich atemberaubend ist. Du stehst nicht bei Braida, aber wenn du dann zu Gaia fährst oder zu Vietti, du siehst den Mont Blanc, also du schaust ja wirklich auf die Berge, du schaust den Mont Blanc an, du schaust die Zugspitze an, also du siehst, du bist ja umkreist von Frankreich und der Schweiz und du siehst ja den Schnee, also das ist so nah alles gewesen vom Schnee, von der Kühle und sie sagen selber, hätten sie diese kühlen Einflüsse nicht, wäre es alles noch schwieriger. Mhm. Aber es ist halt einfach so, dass es im Sommer auch dort richtig heiß wird. Und das ist wie wenn du in der Steiermark warst, 2022 war es ja auch so heiß bei uns in der Steiermark. Und die haben halt mehrere heiße Jahrgänge jetzt hintereinander gehabt. Obwohl sie auch eine gute Wasserversorgung haben. Die haben gleich wie in der Steiermark auch zwischen 600 und 1000 Milliliter Niederschlag, also haben die auch die gleichen Probleme mit Peronospora, mit dem falschen Mehltau, aber die haben halt immer zum falschen Zeitpunkt den Regen. Mhm. Die haben der ganze Winter, also wir waren jetzt da 5 Tage unten, es war vom strahlenden Sonnenschein bis neblig, bis ein bisschen Nieseln, aber die jammern halt, dass sie diese Grundwasserversorgung im Winter schon fast nicht mehr haben und dass es zu trocken fast ist.
Also sie kriegen das nicht ab, was dann bei uns runterkommt, in Massen teilweise auch.
Zum falschen Zeitpunkt halt meistens. Ja.
Und dann immer konzentriert und konzentriert.
Richtig.
Ja. Darf ich denn kurz fragen, wie die Verkostungen vielleicht dort oder grundsätzlich abgelaufen sind? Denn ich frage aus dem Grund, ich könnte solche Rotweine ja im Grunde genommen nur mit Essen zu mir nehmen. Ich sage es ganz offen, es ist einfach so. Also ich trinke Wein sowieso extrem gerne und fast zu 95% nur zu essen und könnte mir vorstellen, wenn man das verkostet, man kommt gerade aus dem Bus oder man steht morgens um 9 Uhr auf und was wird dazu gereicht? Weil sonst rebelliert doch auch irgendwann mal der Magen, oder?
Nein, deswegen hast du ja Profi-Sommelier-Verein.
Ihr habt wieder alles ausgespuckt, gell?
Wir erstens haben wir alles gespuckt und zweitens essen, dann mal noch ein Trinken. Und wir haben bei Braida haben wir nach der ganzen Verkostung noch eine kleine Jausen gekriegt, aber zur Verkostung bin ich ganz ehrlich, da brauche ich nicht viel. Wenn du ein Stück Brot kriegst und ein Wasser, das reicht.
Aber das war schon, das geht schon. Da würdest du jetzt mir nicht auf die Finger hauen, wenn ich ab und zu mal so ein Stück Brot.
Nein, bitte. Du einmal
ein Stück Brot zwischendurch.
Ich bin draufgekommen, es ist dann auch, was halt spannend ist mit den ganzen, mit der Gerbstoffstilistik, mit der Säure. Du musst ja sehr, sehr genau und konzentriert verkosten, weil sonst, also das ermüdet den Gaumen halt auch, weil sehr viele Tannine dann sehr austrocknet waren und der Gaumen dann schon sehr gefordert wird. Deswegen musst du wirklich dranbleiben und du musst, es hilft nichts, konzentriert verkosten.
Ja, und das habt ihr gemacht. Es war ja für euch auch eine, nicht auch, sondern es ist eine Bildungsreise, die ihr organisiert oder auch teilweise organisiert bekommt, damit man diesen Zugang zu diesen Weingütern hat. Das ist jetzt nichts, wo man eben eine Woche vorher sagt, lass uns mal irgendwie schauen, was wir im Piemont machen.
Nein, und man muss ja anzeigen, nachdem wir Braida verlassen haben, am Montag haben wir am Dienstag Vormittag um 9 Uhr unser absolutes Highlight gehabt, wobei es den anderen Weingütern wahrscheinlich falsch ist, aber wir waren am Weingut Gaia. Und an dem Weingut würden wir nie hinkommen, hätte der Willi Klinger das nicht für uns organisiert. Und man muss auch sagen, danke an den Willi Klinger, der uns die Reise auch organisiert hat, die ganzen Weingüter organisiert hat, das Ganze koordiniert hat, weil ohne ihn waren wir gar nicht dorthin kommen. Und auch Lobenberg, danke auch an Lobenberg, die uns unterstützt haben mit 3 Weingütern. Ohne dieser Hilfe von diesen Protagonisten hätte man das gar nicht gekriegt. Und wir durften, und jetzt kommt, und das ist eben das Highlight an dem Ganzen, wir haben mit Gaia Gaia, der Inhaberin von Angelo Gaia, durften wir eine Verkostung machen.
Die Gänsehaut gerade.
Ja, und wirklich, unglaublich. Wir sind da gesessen, das war wie wir bei Egon Müller gesessen sind. Du fängst fast zum Rehren an, weil das so atemberaubend ist. Ich meine, diese Frau ist hochschwanger, die kriegt in 2 Monaten, glaube ich, ihr Kind und sitzt da mit uns und macht eine Verkostung. Von, es waren glaube ich 9 oder 10 Weine, also wir haben das ganze Sortiment zum Kosten gekriegt, es war atemberaubend, wenn man mal dort ist, das ist eine Familie, das ist eine Vorreiterfamilie, wie sie halt nur selten gibt auf der Welt, weil die haben ein ganzes Weinbaugebiet, das Barbaresco, zu dem gemacht, was es ist. Also die haben selber gesagt, Barbaresco war nichts, das war ein kleines Dörfel mit ein paar Einwohnern und die haben das wirklich zu einer Kultstätte gemacht. Man muss auch sagen, es sind keine armen Teufeln, weil die haben ein Schloss dort mit Kunstwerken und das ist unglaublich. Aber so Visionäre, was die sind, der macht sich was so viel Gedanken und wir könnten über das Weingut alleine, glaube ich, einen eigenen Podcast machen, weil die sind nur ein Satz, nur was mich so fasziniert hat, die haben ja die gleichen Probleme auch mit Arbeitern. Mhm. Es wird alles mit der Hand gelesen.
Pflicht? Ist das Pflicht oder ist das ihre Philosophie?
Bei denen schon. Also bei denen ist es Pflicht. Mhm. Aber dann kam ein Satz, das hat mich unglaublich imponiert. Der Angelo, der Patron der Patrone, macht sich trotzdem Gedanken um Maschinenlese. Und dann haben die in die Weingärten, weil sie eben zur Verstärkung, auch zur Beschattung vielleicht, haben die Bäume gepflanzt. Und der Angelo macht sich Sorgen, wenn die Bäume zu hoch sind, ob er dann überhaupt mit seiner Maschine reinfahren kann. Also der denkt, das war der Satz, wenn es das der Satz war, es wird schwierig zu verstehen, aber der denkt um so viele Ecken, dass da so viel passiert und das ist so ein Visionär und Denker und deswegen sind seine Weine halt auch, die zählen zu den Besten auf dem Planeten und wir durften wirklich das ganze Sortiment kosten von Sauvignon Blanc über Chardonnay, also die haben auch einiges an Weißwein, was fantastisch ist. Dann haben wir natürlich Spears trinken kosten dürfen. Wir haben es auch getrunken, weil das war, also da haben wirklich, also da hat keiner gespuckt.
Das weiß ich ja von dir. Also das hätte mich jetzt auch gewundert. Also so, da sagst du ja auch, hast du ja schon einmal zu mir über die Schulter gesagt, und das spuckst du jetzt nicht aus.
Ja, richtig. Und das ist auch, und das hat er keiner. Also da habe ich auch zu jedem gesagt, bitte alles austrinken, weil das war Wahnsinn. Und wir haben Sauvignon San Lorenzo, wir haben Spears, wir haben alle großen Weine verkosten dürfen. Und es war atemberaubend. Warum? Weil die in der Stilistik genau das sind, was für mich das Biermod ausmacht. Mhm. Auch diese Weine haben nicht unter 14 Rumsprozent, schmecken aber wie große Burgunder. Das heißt, die schmecken elegant, finessenreich und fein. Und das ist halt dann für mich der Unterschied zu Breida. Breida ist halt wahrscheinlich das klassischere Weingut. Und da haben wir noch ein zweites gehabt, Masolino, die eben diesen kräftigen, opulenteren Stil noch fördern. Aber dann haben wir auch Weingüter gehabt, wie Vietti oder eben Gaia oder der Luca Vietti, der ausgestiegen ist vom Weingut Vietti, einer der Söhne. Der hat ein Weingut, das heißt Penacurado. Und das sind alles Stile, die hoch elegant und hoch fein sind. Und da siehst du halt einfach auch, wo eine Reise in Piemont hingeht. Es gibt das Wort, was sie nie mögen, diese Geschichte mit Traditionalisten und Modernisten, weil alle bauen in verschiedenen Holzfällen. Früher waren eben die Modernisten sind die, was alles ein bisschen fetter und opulenter machen, und die Traditionalisten sind die Schlankeren, die alles im großen Holzfass machen.
Das war früher so.
Früher war alles große Holzfässer, da war alles spröder vom Tannin, hohes Tannin, hohe Säure, und die Modernisten haben das alles dann ein bisschen runder, weicher gemacht und eben dann in Barriquefässer ausgebaut. Am Ende des Tages, die großen Weingüter machen beides. Mhm. Also die setzen ihre Tradition in die Moderne um. Und es gibt halt Gott sei Dank ein paar Winzer, und das ist eben das Spannende, die eben diese Eleganz und Finesse in den Wein bringen. Aber dann gibt es auch Gott sei Dank die, so wie noch einmal Breida oder Masolino, die eben den kräftigeren Stil machen. Wir haben beides irrsinnig gern getrunken. Das Problem ist einfach, dass wir bei den Verkostungen halt leider nichts Reifes gekriegt haben. Also wir haben aktuelles Jahr gekostet, das war 22, bei den Weißweinen war es 23 und 24. Zu den Weißweinen kommen wir gleich, weil die sind auch irrsinnig spannend.
Bei Gaia jetzt oder grundsätzlich?
Grundsätzlich jetzt. Und das sind dann alles Weine, die halt in der Jugend halt sehr härter sind, verschlossener sind. Und deswegen bitte, wenn man ein Piemonteser kauft, schauen, dass man halt ein bisschen was Reiferes kriegt. Oder wirklich was kauft und das weglegt, weil man sieht dann in der Reife, das haben wir dann am Abend gesehen, wenn wir uns die Weine dann selber gekauft haben, da haben wir dann immer geschaut, dass wir reifere Weine kriegen, da sieht man dann die wahre Größe. Das braucht Zeit, das muss einfach eine Flaschenreife kriegen. Mhm.
Merkt man dann aber auch wieder, dass Italien kein kleines Weinanbauland ist und die Winzer auch eine gewisse Größe haben und deswegen es auch eine ganz klare wirtschaftliche Entscheidung ist, Thema Lagerung und so weiter, dass der Wein auf den Markt kommt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Der ist jetzt zum Verkaufen. Ob er zum Trinken ist, dafür haben wir dann euch. Ihr könnt uns dann sagen, dass wir noch ein bisschen warten.
Genau, es ist wirklich so. Und wenn es auch, wir haben viel über biologischen Weinbau geredet, über Demeter-Weinbau, und sie sagen, ja, sie arbeiten biologisch, organisch, aber trotzdem ist einer, dass der wirtschaftliche Faktor oft wichtiger als der biologische Faktor. Das heißt, wenn es pressiert, dann spritzen sie trotzdem gegen Peronospora, gegen Oidium, weil es einer der wirtschaftliche Faktor dann einfach wichtiger ist als eben dieser biologische Faktor.
Ist aber, denke ich, auch immer eine Frage, da müssen wir uns selber an die Nase fassen, der Konsumenten. Wenn eben der Exportanteil, und davon gehe ich aus, da weißt du vielleicht noch ein paar Zahlen gleich, so hoch ist, ich tippe mal auf Übersee, dann ist da vielleicht das Verständnis noch nicht ganz so groß oder der Wunsch noch nicht. Oder es wächst ja grundsätzlich global gesehen erst. Also müssen wir ja selber sagen, dass wir jetzt auch nicht ständig oder schon seit Jahren nur Bio-Weine trinken. Und deswegen können sie das noch, müssen sie das noch, um dem Export, um dem Bedarf gerecht zu werden. Da ja, können wir als Konsumenten dann auch nur drauf schauen. Weil ich meine, das weißt du auch und das ist nochmal, wir können es nicht oft genug machen, eine Podcast-Folge wert. Es gibt immer wieder die Aussagen, Bio-Weine schmecken mir nicht. Weil man da, glaube ich, was verwechselt mit Natural oder Orange. Von daher, das ist es ja, ja nicht. Es ist nicht das Gleiche. Ja. Und wenn die Italiener da wirtschaftlich denken, es wundert mich nicht, auch aufgrund der Größe und der ganzen Geschichte zum Thema Wein und wo er hingeht, es wundert mich nicht. Wir werden schauen, wo da die Reise hingeht, weil wie viel Prozent ist zum Beispiel jetzt USA oder sowas Export?
Ja, die Grundaussage, das, es ist schon 70% Export bei den meisten, ja. Wobei Amerika das Hauptziel ist, ja. Was auch Sinn macht, weil es sind halt sehr viele Italiener in Amerika. Und ist trotzdem der Heimmarkt ist auch nicht zu unterschätzen. Und dann eben, was halt viele jetzt wieder neu auch, also die etablierten Weingüter, so wie Gaia, die haben den asiatischen Markt auch schon im Angriff genommen. Dann Skandinavien, also eh die klassischen Regionen, aber Amerika ist sicher Nummer eins, wenn es um den Export geht. Und die sehen halt den wirtschaftlichen Faktor trotzdem. Sie schauen auf ihre Weingärten, sie schauen auf Nachhaltigkeit, aber am Ende des Tages ist dann...
Wenn es pressiert,
dann ist es so.
Ja. Ja gut, aber das kennst du ja selber. Du lebst in der Steiermark, du hast ja schon oft genug erlebt, wie manchmal dann auch die Nerven blank liegen und man dann doch sagt, das ist jetzt einfach auch, da kann es jetzt um Existenzen gehen. Also ich kann das total nachvollziehen. Und ist das etwas, was ihr bei, wie viele Weingüter waren es jetzt nochmal insgesamt?
Wir
fast
waren
10, oder?
Bei 10, 12 Weingütern waren wir. Ja.
Mhm. Das heißt, da war jetzt nicht ein einziger biozertifiziert?
Der Witz ist, es waren ein paar zertifiziert und haben das wieder gelassen.
Ja gut, okay, dann eben das Thema Klimawandel und so weiter.
Ja.
Also die sind durch den ganzen Prozess gegangen, die Umstellung, die 3 Jahre und so weiter. Wow, ja, das wird nicht einfach gewesen sein. Das wieder, also wow. Wenn man dann sagt, wir müssen doch zurückrudern, verrückt. Ja,
sie haben gar nicht gesagt, sie müssen zurück, aber es ist für sie im Kopf einfach zum Arbeiten. Und sie haben halt immer die gleichen Pro und Kontras genannt. Der Einsatz von Traktoren, der Einsatz von Kupfer, dass eben das zu hoch ist und dass dann eben der Dieselverbrauch zu hoch ist. Und sie haben, also das gleiche Thema, wie wir da in Österreich haben, Pro und Contra, Bio-Demeter, haben wir da unten auch besprochen. Nur haben die halt gesagt, dass es eben für sie keinen Sinn macht, hardcore das dann durchzuziehen. Ich bin immer ehrlich, ich verstehe beide Seiten, weil, wie gesagt, er muss ja mit sich selber klarkommen, ob er so wirtschaften kann und überleben kann, wie er kann und will. Und wenn es für irgendwas gesehen nicht funktioniert, alle sind herbizidfrei, also alle Betriebe, die wir besucht haben, sind glyphosat- und herbizidfrei und das schon seit 20 Jahren. Aber trotzdem arbeiten sie halt dann mit Mitteln, die halt dann nicht biologisch zertifiziert sind.
Wenn es für sie sein muss. Genau. Und wie ging es dann weiter? Also wie du schon gesagt hast, Gaia war eigentlich euer Highlight, also zweites Weingut am zweiten Tag morgens.
Ja, und dann...
Kann man dann überhaupt noch weitermachen oder hättet ihr dann nach Hause fahren?
Ich bin ganz ehrlich, nach so einem Weingut bin ich fast fertig in meinem Kopf, weil diese ganzen Eindrücke muss man verarbeiten und ich brauche, und das ist auch für mich immer ganz klar, ich habe meine ganzen Notizen gemacht und habe mir gestern auch nochmal alle Notizen durchgelesen, damit ich überhaupt kapiere, was da gegangen ist. Weil du hast so viele Eindrücke von dem Ganzen, das kannst du gar nicht verarbeiten.
Wie viele Weingüter waren es denn dann am Tag? Also was kam nach Gaia noch?
Es war nach Gaia waren noch 2 Weingüter, Fantino Conterno. Und dann haben wir noch ein Weingut gemacht, das war Conterno Fantino haben wir gemacht, genau. Und dann haben wir noch eben Vietti gemacht, also das neue Weingut von Vietti. Und der Abschluss war atemberaubend, weil der ganze Tag war ein schlüssiger Tag. Wir haben alles Weingüter gehabt, die sehr ähnlich dann arbeiten. Also eher schlanker, eleganter. Mhm. Und das, du hast dann gemerkt,
Man muss sich vorstellen, dieser Luca Vietti, es war in Turin zur gleichen Zeit die größte Barolo-Messe oder Barolo-Verkostung in Italien. Der ist extra wieder heimgefahren, nur wegen uns. Also wir haben, und es war eine Verkostung, das ist ein Showman. Wir haben da alle Fässer durchverkostet. Es war ein unglaublich, alle haben, also wir wollten gar nicht gehen, weil das so großartig war. Wir haben Timorazzo getrunken, der fantastisch war. Jetzt kommen wir zum Weißwein, weil mit dem haben wir angefangen. Timorazzo ist eine weiße Rebsorte im Piemont, die gar nicht so unwichtig ist, weil sie, wenn du so magst wie er, eine unglaubliche Frische mit sich bringt, eine Leichtigkeit, obwohl es wieder 13,5 oder ich glaube knappe 14 Rumsprozent gehabt hat. Das war ein ganz toller Wein. Er arbeitet mit ein bisschen Gerbstoff, er arbeitet eben mit ein bisschen weniger Schwefel, also er hat schon so einen Naturzugang zu den ganzen Weinen. Und Pinacurado heißt eben das Weingut, wirklich ein tolles Weingut mit Timorazzo, was man sich merken sollte, weil wir haben dann im Laufe der Abende jedes Mal eine Flasche Timorazzo getrunken, weil es einfach so gut war.
Am Anfang? Oder wie ist es bei euch?
Wir trinken immer am Anfang immer zuerst, was wichtig ist, Arnes, weil das ist die Leitrebsorte im Piemont. Arnes, Timorazzo und dann haben wir uns einfach mit Rotwein geschaut, was es gibt.
So, und dann eben nachdem ihr eure, dann ich sag mal nicht auf dem Weingut stattfindenden Abendessen hattet, und dort dann auch nochmal gereiftere Jahrgänge. Dann ging es quasi am 3. und am 4. ja, und am 5. eigentlich auch, ging es dann wieder weiter. Seid ihr heimgefahren. Also aber 3. und 4. Tag nochmal jeweils 3 Weingüter.
Ja, und da haben wir eher klassische Weingüter gehabt, was auch irrsinnig spannend war.
Darf ich fragen, klassisch bedeutet älter, traditionell in dem Fall?
Genau, es waren wirklich traditionelle Weingüter, so wie Masolino. Masolino ist jetzt ein Weingut, was man schon sieht, auch Wein & Co. hat das im Sortiment, das ist schon runder, ein bisschen weicher, sehr marktorientiert, also die sagen selber, die machen sehr marktorientierte Weine, was aber auch seine Berechtigung hat.
Also ganz ehrlich, für wen macht man denn den Wein? Also ja, wir hatten die Folgen, also ich mag hier nochmal an Ewald Zweitig erinnern, der ganz klar sagt, er macht sie, damit sie ihm schmecken, und das finde ich mega, war wirklich einfach nach wie vor grandios, aber ja, in so einem Markt wie Italien wäre es ja verrückt, wenn man die Weine als Winzer nur für sich machen würde, weil dafür hat man relativ viel Hektar.
Und es ist die Wahrheit, und die machen das und das passt. Die arbeiten für den amerikanischen Markt, die haben sogar über 70%, glaube ich, Export, und die Weine sind, das waren, sagen wir so, die bravsten Weine von dem Ganzen. Die Tannine waren ein bisschen runder, weicher, es war einfach ein sehr braves, sehr, sehr gutes Weingut.
Der Amerikaner würde dann wieder Pleaser sagen. Ich mag
es. It's a Pleaser. Du hast absolut recht. Es ist ein richtiges Pleaser-Weingut, weil es funktioniert. Und das kannst du auch jeden Tag aufmachen und das passt. Also ich hätte jetzt nichts, was ich zum Schimpfen hätte.
Okay, was kostet so eine Flasche? Also habt ihr das mitbekommen? Oder ich meine, im Export oder in den USA ist dann wieder anders, aber interessiert mich trotzdem, was so ein gefälliger Rotwein zum Beispiel dann kostet.
Und jetzt kommt die Krux an der ganzen Geschichte. Bei keinem Weingut konnten wir was kaufen, weil die ausschließlich über Händler verkaufen.
Ja, das habe ich schon mal gehört über Italien. Ja, verstehe.
Und bei Wein & Co. kosten die Weine, glaube ich, zwischen 15 und 25 Euro.
In Anführungsstrichen muss man sagen, ist ja fast nur, ne? Also
ja, die Top-Weine kosten mehr natürlich, ja, aber die Einstiegsweine kosten zwischen 15 und 25 Euro. Und das, sage ich, das ist wohlfeil. Das sind die Weine, das passt genau für die Weine, weil sie das auch sind, tagtägliche Trinkweine.
Genau, okay. Und dann gab es also in der Abfolge der dann noch folgenden Weingüter, wenn du sagst, die waren alle eher klassisch, eher traditioneller, ist das auch dann der gleiche Mix oder Anteil von Weiß und Rot? Also dass man immer sagt, die haben alle immer erstmal was Weißes gehabt und dann kommen die Roten.
Genau, ein Weingut hat nichts Weißes gehabt, der Rest hat immer Weiß und Rot gehabt, wobei Weiß natürlich der kleinste Anteil ist. Ich sage jetzt einmal eine Zahl, was wahrscheinlich stimmen wird, 30% Weiß, 70% Rot. Weiß natürlich, du brauchst halt irgendwas zum, das sagst du selber, du brauchst halt irgendwas zum Trinken auch. Mhm. Und da gibt es, ich meine, es gibt Rieslinge, es gibt da, das ist ein Wahnsinn, habe ich auch nicht gewusst, ja, nein, ich habe schon gewusst, aber es gibt Rieslinge, die ganz einfach zum Trinken sind. Arnes kann von sehr einfach bis sehr gut sein und natürlich Timorazo haben auch immer mehr, weil es einfach eine Rebsorte ist, die auch zum Gebiet passt.
Haben wir schon die Rotweintrauben eigentlich genannt? Also ich bin ja hier der nicht wissende Azubi und deswegen würde mich das schon interessieren, nachdem wir ja vor einiger Zeit das Thema Nebbiolo hatten und deswegen würde mich schon interessieren, wo sind wir denn da jetzt?
Angefangen tut man immer mit Dolcetto. Dolcetto ist die leichtfüßige Rebsorte, die auch meistens im Stahltank ausgebaut wird. Das ist die Rebsorte, die einfach eine wunderschöne Frucht hat, eine Leichtigkeit hat, bei einigen wirklich so ein Einstiegswein ist, der, ja, so, ich sag mal Pastawein dazu.
Du darf der auch Pasta, gekühlt serviert werden? Ne? Du weißt, wo ich hin will, gell? Auf deinen Terrassenwein.
Du bist fantastisch. Wir haben das auch gekühlter serviert bekommen und auch gekühlter getrunken, weil es einfach Sinn macht, das Ganze ein bisschen gekühlter zu trinken, weil es da so ein Weinstil ist. Also das ist jetzt kein Wein, wo ich sage, das kannst du natürlich auch weglegen, aber das ist ein Wein, das trinkst gleich einmal, das passt.
Mhm. Okay, und dann?
Dann natürlich Nebbiolo, was die Hauptrebsorte ist, aber zwischen Dolcetto und Nebbiolo kommt natürlich Barbera. Barbera ist die Rebsorte, die auch so zwischen reinpasst, weil es eben mehr Gerbstoff, mehr Säure hat und spannenderweise die Rebsorte war, die uns fast am besten geschmeckt hat.
Jetzt seid ihr aber auch alle Sommeliers. Ja. Ich möchte das jetzt mal hier an dieser Stelle noch sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass bei euch dieses, wie du sagst, immer elegantere und es darf auch ein bisschen eine Säure noch da sein, richtig, vielleicht auch ein bisschen Ecken und Kanten haben. Das ist für euch ja, weil ihr jeden Tag quasi mit Wein zu tun habt, etwas spannender.
Ja. Du hast absolut recht. Und Barbera hat uns also persönlich diese Leichtigkeit und Frische mehr gezeigt als Nebbiolo. Das Problem beim Nebbiolo war, dass der Nebbiolo in der Jugend halt ein bisschen rustikaler ist, von der Tanninstruktur, von allem, und es würde halt seine Reife brauchen. Und Nebbiolo ist sicher der größere Wein, aber Barbera war einfach fantastisch zum Trinken.
Kann man früher trinken?
Kann man auch früher trinken, und das hat eben einen großen Anspruch, das hat super Tannine, super Säure, aber in der Jugend halt wahrscheinlich schon antrinkbarer für uns jetzt zum Beispiel, als eben Nebbiolo dann war. Und wir haben mit Barbera haben wir einige super Überraschungen gehabt, das einfach richtig gut war.
Wie zum Beispiel, du darfst jetzt noch zwei nennen und dann sind wir so langsam am Ende.
Und ich habe schon gesehen, ich könnte noch so viel reden über das Ganze, weil es so spannend war. Wir hatten Roagna Barbera, also das Weingut Roagna. Da haben wir einen Barbera gehabt, das war ein atemberaubender Barbera. Und dann haben wir noch bei Vietti, das haben wir dann auch im Restaurant, einen Zacken reifer getrunken. Das war auch ein unglaublich toller Barbera, der einfach so richtig Spaß gemacht hat. Und ja, also.
Wie alt war der dann? Von wann war der?
Ja, das Problem war, das war wieder nur Anfang 2000. Wir haben leider nie einen Wein unter 2000 gekriegt, weil es nicht auf der Karte war leider. Und wenn es auf der Karten war, dann war es leider so teuer, dass wir es unserem Börserl nicht anvertraut haben.
Also, mein Learning ist, hinfahren und die Weine mit Potenzial kaufen im richtig Auto und zu Hause weglegen und nach 20 Jahren rausholen.
Das Problem ist, du kriegst ja nichts zum Kaufen. Das ist das Problem.
Naja, ich muss zum Händler dann fahren. Die werde ich schon finden.
Aber ich muss wirklich sagen, jeder, der noch nie im Piemont war, das ist eine atemberaubende Reise. Diese Schönheit an Bergen, diese Schönheit der Gegend, das Essen, die Weine, auch die Menschen. So unglaublich nette Teufeln, das war Wahnsinn.
Ja, ach, sag es nicht. Oder sag's doch, sag's noch häufiger, weil bei mir ist es natürlich auf der Bucketlist. Und ich möchte dann auch natürlich zur Trüffelzeit hin und so weiter. Und ich muss noch ein bisschen sparen.
Da muss wirklich sparen, weil da geht es dann ins Börserl. Also ja, wenn Trüffelzeit ist, das ist wie Herbst, aber das haben sie selber gesagt, das ist wie Herbst in der Steiermark, da geht es halt zu wie auf der Weinstraße.
Ja, okay, dann stelle ich mich da schon mal drauf ein, aber ich freue mich auf eine Zeit mit viel Genuss und auch schweren Rotweinen und viel, ja, viel Sinnlichkeit. Und ja, bis dahin kann ich einfach nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Schaut wirklich auf das Piemont, da tut sich so viel. Junge Winzer, neue Stile, beschäftigt euch damit, trinkt es. Alles Liebe, danke fürs Zuhören. Baba.